Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Österreich wählt ein neues Parlament. Am 29. September steht in unserem Nachbarland die Nationalratswahl an. Umfragen sehen seit geraumer Zeit die rechtspopulistische FPÖ vorne. Das Rennen aber scheint aktuell wieder offener als noch vor einigen Wochen. In dieser Folge unseres Podcasts sprechen wir mit dem Österreich-Experten Sebastian Enzgat über die anstehende Wahl. Er wird uns sagen, für wie wahrscheinlich er es hält, dass die FPÖ den zukünftigen Kanzler stellt und warum die Koalitionsbildung nach der Wahl ziemlich kompliziert werden könnte. Er gibt uns Einblicke in die Endphase des Wahlkampfs und die Strategie des amtierenden Kanzlers Karl Nehammer von der österreichischen Volkspartei, der ÖVP. Und er verdeutlicht, warum der Ausgang der Wahl in Österreich auch für Deutschland und für die Europäische Union von großer Bedeutung ist. Sebastian Enzgat lebt und arbeitet in Wien. Er leitet dort das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Unser Gespräch haben wir kurz vor dem Hochwasser in Österreich aufgezeichnet. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich bin jetzt mit Sebastian Enzgat in Wien verbunden. Hallo Sebastian und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Fabian, sehr gerne.
Sebastian, wir beginnen unsere Podcasts immer mit einer Art Aufwärmrunde. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du beendest, okay?
Alles klar.
Die Stimmung in Österreich wenige Tage vor der Wahl ist
angespannt.
Die Wahl ist auch für Deutschland wichtig, weil
Österreich in Europa eine wichtigere Rolle spielt, als man hier in Wien selbst oft glaubt.
Was ich an Österreich besonders mag, ist
der Hang, sich selbst und die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Es gibt ja in Wien diesen Spruch, in Deutschland ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos. Und in Österreich sagt man, die Lage ist hoffnungslos, aber zumindest nicht ernst.
Ja, Sebastian, am 29. September wählt Österreich. Du lebst und arbeitest ja in Wien. Wenn du den Wahlkampf in Österreich mit Wahlkämpfen hier in Deutschland vergleichst, ist da irgendetwas bemerkenswert anders oder ähnelt sich die politische Kultur zwischen den beiden Nachbarn dann doch ganz überwiegend?
Es gibt natürlich Ähnlichkeiten, weil neben der gemeinsamen Sprache, das ist immer die offensichtlichste Ähnlichkeit, sind natürlich auch die Themen ähnlich, die Herausforderungen ähnlich und die maßgeblich beteiligten Parteien ähneln sich immer mit der Betonung auf ähnlich, aber nicht gleich. Denn es ist gerade aus deutscher Perspektive, wenn man, wie ich, jetzt dann doch einige Zeit in Österreich lebt, immer wieder doch überraschend, wie anders die politische Kultur in vielerlei Hinsicht ist. Und das merkt man dann eben auch im Wahlkampf. Man sagt ja so ein bisschen halb scherzhaft, der Balkan beginnt am Rennweg. Und der Rennweg ist eine der ältesten Straßen Wiens, führt in südöstlicher Richtung statt auswärts. Und dann eben, wenn man sie verlängert zum Balkan, der Spruch meint aber eher nicht diese geografischen Zusammenhänge, sondern soll vor allem zum Ausdruck bringen, dass man hier schon etwas anders tickt als im nördlicheren Teil Europas. Und dieser nördlichere Teil Europas beginnt eben dann in Deutschland. Und solche Unterschiede, Mentalitäts-, Kulturunterschiede, die kommen natürlich auch in der Politik zum Tragen. Die prägen auch den Wahlkampf. Der ist, ja, also wenn ich es auf den Begriff bringen müsste, würde ich immer sagen, der ist so ein bisschen amerikanischer geprägt. Wahlkampfveranstaltungen deutlich mehr Brimborium. Also wenn man mal auf einer Wahlkampfveranstaltung oder einem Parteitag in Deutschland war, dann wird da vielleicht mal die Nationalhymne gesungen. Hier gibt's dann durchaus auch mal Sweet Caroline, wird zum Besten gegeben. Und da singt dann der ganze Saal und da singen alle Minister und da singt der Bundeskanzler. Und ja, das ist sozusagen in dieser Hinsicht ein bisschen lockerer und ein bisschen mehr Mut zur Inszenierung, mehr Mut auch zur Zuspitzung. Die Wahlplakate kommen mir persönlich noch etwas zugespitzt davor. Also hier reichen in der Regel 3 oder 4 Worte, um die Botschaft unterzubringen. Und die politische Auseinandersetzung ist auch im Wahlkampf vielleicht noch eine Spur schärfer. Aber grundsätzlich fällt auf, dieser Entertainment-Charakter ist so ein bisschen stärker ausgeprägt. Sind, wie gesagt, alles Tendenzen, das darf man jetzt alles nicht übertreiben und überspitzen, aber diese Unterschiede gibt es schon.
Sebastian, die Wahl erfährt ja auch deshalb viel Aufmerksamkeit, weil die rechtspopulistische FPÖ laut Umfragen gute Chancen hat, erstmals bei einer Nationalratswahl stärkste Kraft zu werden. Auf die einzelnen Parteien, ihre Chancen und Positionen wollen wir gleich eingehen. Lass uns aber zunächst einmal auf die Themen schauen. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, dass es da durchaus Parallelen zu Deutschland gibt. Lass uns trotzdem noch mal genauer auf die Themen schauen, die aktuelle politische Debatte in Österreich dominierend und wahlentscheidend sein könnten. Welche sind das? Also was sind die Themen, die im Moment diskutiert werden?
Ja, also Stichwort Parallelen. Ich würde sagen, drei Themen. Erstens Migration, zweitens Migration, drittens Migration. Es ist nur leicht übertrieben, weil es tatsächlich so ist, dass einige andere Themen noch eine Rolle spielen. Man könnte die steigenden Preise, also Inflation, nennen. Man könnte das Gesundheitssystem nennen. Aber Migration ist mit weitem Abstand, wenn die Wählerinnen und Wähler gefragt werden, das wichtigste Thema. Andere wichtige Themen, die mal noch wichtiger waren, also der Kampf gegen den Klimawandel beispielsweise oder die Stärkung der heimischen Wirtschaft, rangieren deutlich dahinter. Also Migration 43%, Kampf gegen den Klimawandel 19%. Da sieht man also schon einen gewaltigen Unterschied. Das hat auch damit zu tun, dass die Zahl der Asylanträge in Österreich besonders hoch ist im europäischen Vergleich. Es sind pro Kopf die zweitmeisten, wenn man es in Relation zur Bevölkerungsgröße setzt. Dann spielen natürlich auch die Entwicklungen der letzten Monate in Deutschland eine wichtige Rolle für die Wichtigkeit des Themas, die Messerattentate. All das ist in Österreich immer übrigens verbunden mit so einem gewissen Gefühl der Genugtuung im Sinne, dass der Rest Europas und auch Deutschland jetzt auf den österreichischen Pfad einschwenkt, in Anführungsstrichen, weil dieses Thema in Österreich schon eine ganze Zeit lang sehr wichtig ist, wahrscheinlich das wichtigste Thema, und man da jetzt eben den Eindruck hat, da kommt jetzt auch der Rest Europas drauf, und es spielt natürlich auch für diese Auseinandersetzung zwischen ÖVP und FPÖ die entscheidende Rolle. Also ich glaube, von Jens Spahn stammt dieser Satz: entweder beendet die demokratische Mitte die illegale Migration oder die illegale Migration beendet die demokratische Mitte. Und das mag man übertrieben finden, das mag einem zu zugespitzt sein, aber in der österreichischen Debatte beschreibt es ganz gut vor allem diese Konkurrenzsituation zwischen ÖVP und FPÖ beim Thema Migration.
Sebastian, auf diese Konkurrenzsituation, da kommen wir sicher gleich genauer zu sprechen. Ich würde trotzdem noch mal einmal bei den Themen bleiben und fragen wollen, welche Rolle denn eigentlich außen- und sicherheitspolitische Themen im Wahlkampf spielen. Du hast jetzt gesagt, es ist vor allem Migration das entscheidende Thema. Kann ich daraus schließen, dass zum Beispiel Russlands Angriff auf die Ukraine gar keine Rolle im Wahlkampf spielt?
Gar keine würde ich nicht sagen, aber keine allzu große. Diese Themen, der Krieg in der Ukraine und das Verhältnis zu Russland, werden von der FPÖ sehr stark für ihre Zwecke instrumentalisiert, so wie das auch in Deutschland die AfD tut, so wie das auch das Bündnis Sahra Wagenknecht tut. Und die anderen beiden großen oder ehemals großen Parteien, die ÖVP und die SPÖ, tun sich sehr schwer damit, bei diesem Thema in die Offensive zu kommen. Außen- und Sicherheitspolitik ist in Wahlkämpfen immer undankbar. Die Leute interessiert das in der Regel weniger als zum Beispiel der eigene Geldbeutel, also Themen wie Steuern und Rente. Außenpolitische Zusammenhänge sind in der Regel komplex, schwer auf Wahlplakaten unterzubringen. Die SPÖ zum Beispiel versucht es trotzdem. Die plakatiert hier wieder eine Drei-Wort-Kombination: Freiheit, Frieden, Neutralität. Damit will man also die Friedensbewegten ansprechen und gleichzeitig das Bekenntnis zur österreichischen Neutralität untermauern. Die Neutralität, die österreichische, ist immer so ein bisschen der Elephant in the Room bei all diesen Diskussionen. Österreich, muss man wissen, gehört zu den sogenannten Neutralen innerhalb der Europäischen Union. Das sind die vier Staaten, die zwar Mitglied der EU, aber nicht der NATO sind: Österreich, Irland, Malta und Zypern. Gehörten noch mal zwei mehr dazu, nämlich Finnland und Schweden. Die haben jetzt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine 180-Grad-Wende in Rekordzeit hingelegt, sind inzwischen Mitglied der NATO. All das ist in Österreich nicht der Fall. Diese Kehrtwende gab es hier nicht. Es gibt auch keine wirklich öffentlichkeitswirksame Diskussion zu dem Thema. In Expertenzirkeln ja, öffentlich findet das nicht so wirklich statt. Und es spielt auch im Wahlkampf keine wirklich große Rolle, dass es da jetzt Debatten im Hinblick auf das Für und Wider in Sachen Neutralität geht.
Lass uns jetzt mal auf die einzelnen Parteien schauen, die bei der Wahl antreten, beziehungsweise auf die wichtigsten, also die in den Umfragen vorne liegen. Ich habe es ja schon angedeutet, aktuell sehen Umfragen die rechtspopulistische FPÖ vorne. So landet sie beim Wahltrend der Nachrichtenagentur APA. stand Anfang Mitte September bei rund 27%. Auch bei der Europawahl war die FPÖ, die ja als ausgesprochen russlandnah gilt und stellenweise eine harte Anti-EU-Rhetorik vertritt, knapp stärkste Kraft. Erstmals, glaube ich, überhaupt bei einer bundesweiten Wahl. Wie erklärst du dir die aktuelle Stärke der FPÖ und wie würdest du ihren sehr umstrittenen Spitzenkandidaten Herbert Kickl einordnen?
Ich wäre zunächst mal bei Meinungsumfragen in Österreich immer ein bisschen vorsichtig. Ein bisschen vorsichtiger noch, als man das auch in Deutschland sein sollte. Aber es ist in der Tat so, dass die FPÖ inzwischen seit vielen Monaten in allen Umfragen, die ich kenne, vorne liegt. Dafür gibt es allgemeine Gründe, die haben mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa zu tun. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, darauf einzugehen. Da kann man sagen, also all das, was in Deutschland und im Rest Europa diskutiert wird zu dem Thema, gilt natürlich auch für die FPÖ. Und dann gibt es ein paar Österreich-spezifische Gründe, die hinzukommen. Es ist ja so, dass der Rechtspopulismus in Österreich zumindest mit erfunden worden ist, und zwar schon vor längerer Zeit. Jörg Haider ist bestimmt vielen in Deutschland noch ein Begriff. Der war damit schon vor der Jahrtausendwende relativ erfolgreich. Die FPÖ selber ist unter diesem Namen seit 1955 im politischen Betrieb aktiv, also fast 70 Jahre. Sie war seitdem an vier Bundesregierungen beteiligt, 1983 zum ersten Mal, übrigens damals mit der SPÖ, vergessen auch viele. Sie ist nach wie vor und war an vielen Landesregierungen beteiligt. Also das ist etwas ganz anderes, was die Historie angeht, als die AfD. Und nun gibt es bekanntlich zwei Ansichten darüber, was besser gegen den Rechtspopulismus hilft und ihn klein macht: Ausgrenzung oder Entzauberung durch Einbindung. Und wenn man jetzt auf Österreich guckt, muss man feststellen, dass diese Hoffnung auf Entzauberung durch Einbindung zumindest dauerhaft nicht gewirkt hat, weil die FPÖ eingebunden war und eingebunden ist und trotzdem nicht entzaubert ist. Sie ist sehr stark in den Umfragen. Genauso übrigens wie die AfD. Also da könnte man sagen, genauso wenig wie die konsequente Ausgrenzung in Deutschland funktioniert hat, wenn man diesen Vergleich anstellen will.
Und Sebastian, was ist der Grund, warum die gerade aktuell dann eben dann doch so stark ist? Weil du hast gesagt, die gibt es schon lange, aber ich glaube, bundesweit vorne, das ist ja dann doch schon nochmal eine spezielle Situation.
Genau, und da würde ich sagen, das ist genauso wie mit der AfD. Wenn Migration das Top-Thema ist und in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck da ist, da läuft etwas aus dem Ruder, ob zu Recht oder zu Unrecht, dann sind diese Parteien stark. Und das ist sicher auch bei der FPÖ neben vielen anderen Gründen ein wichtiger. Du hattest mich noch nach Herbert Kickl gefragt, wie der einzuordnen ist. Da muss man erstens sagen, Kickl ist ein Symptom für die Radikalisierung der FPÖ in den letzten Jahren. Und ich würde mich da sicherheitshalber auf den Bundeskanzler berufen, der selber bezeichnet ihn als rechtsextrem.
Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP.
Von der ÖVP, genau richtig. Und wenn man sich anguckt, was Kickl so von sich gibt, also die Remigration, von der auch die AfD oft spricht, ist dann noch eines der harmloseren Dinge. Wenn man sich anguckt, mit wem er Kontakte pflegt, die Identitären und Martin Sellner, der ist auch in Deutschland bekannt, dann kann man schon sagen, etwas zugespitzt, dass er so etwas ist wie der österreichische Björn Höcke. Mit dem Unterschied, dass Herbert Kickl eben der Bundesvorsitzende der FPÖ ist und in der FPÖ auch derzeit vollkommen unumstritten.
Sebastian, nun ist es allerdings nicht so, dass das Rennen um Platz 1 bereits vollends gelaufen ist, zumindest wenn man den besagten Wahltrend betrachtet. So sieht dieser Wahltrend die ÖVP zuletzt im Aufwind. Die ÖVP, die derzeit mit den Grünen regiert und mit, wir haben ihn eben angesprochen, Karl Nehammer, den Kanzler stellt. Die ÖVP liegt laut diesem Wahltrend bei rund 24%. Wie versucht die ÖVP denn, auf den letzten Metern weiter Boden gut zu machen?
Also zunächst mal muss man in der Tat sagen, dass die ÖVP im Aufwind ist. Hättest du mir die gleiche Frage vor, ich sag mal, 3 Monaten gestellt, 4 Monaten gestellt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, die FPÖ liegt so weit vorne und so stabil vorne, dass das nicht einzuholen ist. Der Wendepunkt war die Europawahl. Da hat die ÖVP deutlich besser abgeschnitten, als viele prognostiziert hatten. Der Vorsprung zur FPÖ war in den Umfragen mal bei 8%. Das sind am Ende 0,8% Abstand geworden. Und seitdem gibt es, glaube ich, berechtigte Hoffnung in der ÖVP mindestens, dass Platz 1 noch zu machen ist und die FPÖ einzuholen ist. Die ÖVP setzt in ihrer Strategie voll auf die Karte Bundeskanzler Nehammer als verlässliche Kraft der Mitte, der bereits unter Beweis gestellt hat in den letzten Jahren, dass er auch Krise kann. Und der Kontrast, der dann immer aufgemacht hat, dass es jetzt O-Ton aus der ÖVP ist, der Träumer auf der Linken, Andreas Babler, der Vorsitzende der Sozialdemokraten, und der Hetzer auf der Rechten, das ist dann Herbert Kickl. Und in der Mitte dazwischen will sich Nehammer mit der ÖVP positionieren. Das ist auch grundsätzlich plausibel, glaube ich, in dieser Ausgangsbasis. Gerade aus deutscher Perspektive leuchtet das ein, wo ja die politische Mitte wahnsinnig beliebt ist. Jeder oder fast jede Partei in Deutschland will in der politischen Mitte sein und beansprucht das für sich. Das ist in Österreich ein bisschen anders. Das ist gar nicht so selbstverständlich. In Österreich gilt politische Mitte auch immer so ein bisschen als langweilig oder fad, würde man sagen. Man will keine Allerweltspartei sein. Das ist also nicht nur positiv besetzt. Insofern bemerkenswert, dass die ÖVP auf diese Strategie setzt. Und ich würde sagen, die Tatsache, dass sie im Aufwand ist, scheint ihr recht zu geben, dass diese Strategie, sich in die Mitte zu orientieren, vermutlich erfolgreich sein dürfte.
Sebastian, jetzt hast du die SPÖ und ihren Vorsitzenden Andreas Babler schon angesprochen. Auch wenn du sagst, die Umfragen, muss man mit Vorsicht genießen, will ich auch bei der SPÖ kurz die Zahl aus dem Wahltrend, dem aktuellen Wahltrend zitieren. Dieser Wahltrend sieht die SPÖ jetzt bei um die 20%, etwas über 20%. Der Abstand zur ÖVP hat demnach in den letzten Wochen zugenommen. Wie würdest du eigentlich die aktuelle politische Ausrichtung der SPÖ, du hast es eben ein bisschen angedeutet, beschreiben, zur besseren Einordnung, vielleicht auch im Vergleich zur deutschen Sozialdemokratie? Und warum gelingt es der SPÖ nicht, besser dazustehen aus deiner Sicht?
Die Kronenzeitung, die so in etwa vergleichbar ist mit der deutschen Bild-Zeitung, hat hier vor einer guten Woche neue Zahlen veröffentlicht, die in etwa so liegen, wie du es eben beschrieben hast, und hat auf Grundlage dieser Zahlen einen Zweikampf ausgerufen. Also erklärt, es geht bei der Wahl am Ende jetzt um ein Duell zwischen FPÖ mit Kickl und ÖVP mit Nehammer, wer von den beiden vorne liegt. Und die SPÖ ist demnach, wenn man dem glauben kann, der Zusatz ist immer wichtig, ist die SPÖ abgeschlagen und hat quasi nicht mal mehr mit dem Rennen um Platz zwei etwas zu tun. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich drei Erklärungsansätze anbieten wollen. Der erste ist, der Vorsitzende der SPÖ, den ich schon erwähnt habe, Andreas Babler, ist sehr links für sozialdemokratische Verhältnisse. Er bekennt sich selber offen dazu, Marxist zu sein, hat sehr abenteuerliche Dinge von sich gegeben, auch zur EU und zur NATO. Und wenn die SPÖ nicht sonderlich gut dasteht, dann könnte das damit zu tun haben, dass dieser Linkskurs nicht besonders populär ist und tatsächlich der Mittekurs der ÖVP erfolgreicher. Zweiter Punkt, mindestens so wichtig aus meiner Sicht, dieser Kurs von Babler und auch er selbst ist parteiintern innerhalb der SPÖ alles andere als unumstritten. Und das ist eher noch vornehm formuliert. Also es gibt regelmäßig parteiintern Streit um diesen Kurs und er wird eben leider für die SPÖ nicht nur hinter die Kulissen ausgetragen, sondern auch immer wieder in die Öffentlichkeit getragen. Und das ist bekanntlich für Wahlaussichten von Parteien verheerend, wenn beim Wähler der Eindruck entsteht, die sind sich nicht mal selbst einig, wo sie eigentlich hinwollen. Und der dritte Punkt ist, den hatte ich eben angesprochen, wenn es den anderen Parteien, den Konkurrenten gelingt, es zu einem Duell zu stilisieren, eine solche Wahl, dann schadet das immer allen anderen. Dann schadet das der SPÖ, aber dann schadet das natürlich auch den noch kleineren Parteien, die dann immer so ein bisschen Gefahr laufen, hinten runterzufallen. Das haben wir auch in Deutschland bei ganz vielen Wahlen schon gesehen.
Ein Thema, das natürlich intensiv diskutiert wird im Zusammenhang mit der Wahl in Österreich, ist die Frage nach denkbaren Koalitionen und dem zukünftigen Kanzler. Also die Frage, was passiert denn eigentlich nach der Wahl? Gib uns doch mal einen Einblick in diese Debatte. Welche Koalitionen scheinen derzeit am wahrscheinlichsten und wie realistisch ist ein Kanzler Kickl?
Also genau diese Frage habe ich in den letzten 12 Monaten hier selbst, ich würde schätzen, sicher einer dreistelligen Anzahl an Gesprächspartnern gestellt. Und ich würde behaupten, ich habe in 99% der Fälle eine eher unbefriedigende Nicht-Antwort bekommen. Ich würde deswegen unbedingt vorausschicken wollen, die Regierungsbildung und die Suche nach einer tragfähigen Koalition wird extrem schwierig werden. Sie wird extrem lange dauern, wahrscheinlich länger als jemals zuvor. Und es ist dementsprechend tatsächlich schwer, das zu prognostizieren. Denn je länger so ein Prozess dauert, desto mehr Unvorhersehbarkeiten stecken in so einem Prozess. Warum ist das so schwierig? Auch da wieder der Vergleich mit Deutschland. Die Zahlen sind eben inzwischen so, die Umfragedaten, dass es eigentlich keine Konstellationen mehr gibt, keine Konstellationen mehr möglich sind, die man auch nur annähernd als Wunschkonstellationen oder Wunschkoalitionen bezeichnen könnte. Das Parteiensystem ist so zerklüftet. Also in Österreich hat ja lange Tradition die sogenannte Große Koalition zwischen ÖVP und SPÖ. Nicht mal für die reicht es mehr. Also es ist schwierig. Gleichzeitig will ich mich nicht so ganz aus der Affäre stehlen. Ich würde mal zwei unterschiedliche Optionen anbieten. Die eine ist die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ, eine sogenannte schwarz-blaue. Für die reicht es rechnerisch mit an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit. Und da ist die spannende Frage, wer landet vorne? Darüber haben wir eben gesprochen. Und wer leitet daraus einen Anspruch ab, Kanzler zu werden? Wenn das die FPÖ sein sollte und Kickl diesen Anspruch erhebt, wird es sehr, sehr schwierig, weil Bundeskanzler Karl Nehammer ausgeschlossen hat, mit Kickl in eine Regierung zu gehen. Wohlgemerkt mit Kickl. Er hat nicht gesagt, die FPÖ ist als Koalitionspartner ausgeschlossen, aber Kickl. Und die Frage ist jetzt, könnte die FPÖ unter irgendwelchen Bedingungen bereit sein, ihren eigenen Parteivorsitzenden an die Seitenlinie zu stellen, zu sagen, ja, du wirst Fraktionsvorsitzender, aber mit der Regierungsbildung hast du im engeren Sinne nichts zu tun. Ich halte das für unwahrscheinlich. Es ist nicht ausgeschlossen. Aber ich würde sagen, unter anderem deswegen ist auch eine Kanzlerschaft von Herbert Kickl nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Dass es nicht ganz ausgeschlossen hat, hat sicher auch mit der Alternative zu tun. Also es gibt eine zweite halbwegs realistische Option und das ist eine Dreierkonstellation zwischen ÖVP, SPÖ, die dann in dem Fall einen dritten bräuchten. Und das wären vermutlich DENEOS, eine liberale Partei, die bei etwa 8-9% liegt. Und das könnten auch die Grünen sein. Und jetzt ist die Schwierigkeit dieser Dreierkonstellation erstens, das Verhältnis von ÖVP zu SPÖ hat in den letzten Jahren sehr gelitten. Das würde ich sagen, ist ein Punkt. Zweitens, es gibt in Österreich keine Erfahrung mit Dreierkonstellationen. Und die Erfahrungen, die man hier gemacht hat in den letzten Jahren, waren die Erfahrungen mit der deutschen Ampel. Da kann ich nur sagen, der Blick nach Deutschland und auf die Ampel macht in Österreich niemandem Lust auf eine dysfunktionale Dreiecksbeziehung. Und das macht auch diese Option mindestens schwierig. Wenn ich wetten sollte, und ich habe ja gesagt, ich will mich nicht aus der Affäre stehlen, würde ich sagen, es wird auf eine solche Dreierkonstellation unter Führung der ÖVP hinauslaufen, weil ich glaube, die ÖVP FPÖ-Verbindung scheitert am Ende an Herbert Kickl und diese Dreierkonstellation würde ja auch zu dem passen, was die ÖVP hier plakatiert, nämlich die verlässliche Kraft der Mitte. Das wäre eine mittige Koalition, die ich in dem Sinne für am wahrscheinlichsten halte, aber das wird schwierig sein, das am Ende zusammenzubringen.
Ja. Zum Abschluss, Sebastian, lass uns mal ein bisschen auf die außenpolitische Rolle Österreichs schauen innerhalb der Europäischen Union, beziehungsweise auf die Frage, welche Bedeutung der Ausgang der Wahl und eben dann die mögliche Konstellation danach auf Österreichs Rolle in der Europäischen Union hätte.
Große Auswirkungen, eine große Bedeutung. Es gibt ja in Österreich, das hatte ich eben oder eingangs auch schon mal gesagt, einen gar nicht so unsympathischen Hang, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Es gibt auch einen Hang, sich selber so ein wenig klein zu machen und man nutzt dieses sich klein machen mitunter auch dazu, um sich um schwierige Fragen herumzudrücken und sich politisch so ein bisschen durchzuwursteln. Und deshalb ist es mir immer wichtig, sowohl in Österreich als auch in Deutschland daran zu erinnern, dass Österreich ja nicht auf dem Level von Frankreich, Deutschland, Italien sich bewegt, aber wenn man Parameter, Bevölkerungsgröße, Wirtschaftskraft zum Maßstab nimmt, sich immerhin im Mittelfeld der EU-27 bewegt. Und insofern würde ich sagen, es spielt durchaus eine Rolle, ob hier ab 2025 eine stark rechtspopulistisch geprägte, vielleicht sogar antieuropäische Regierung am Werk ist, ob hier jemand wie Herbert Kickl Bundeskanzler wird oder zumindest im Hintergrund die Strippen zieht. Das macht schon einen Riesenunterschied aus meiner Sicht, auch als Signal an das restliche Europa. Also Herbert Kickl macht kein Geheimnis daraus, dass Viktor Orban sein großes Vorbild ist. Hier ist im Juni 2024 eine neue Partei und gleichzeitig Europaparlament-Fraktion gegründet worden, die Patrioten für Europa. Die haben maßgeblich Fidesz von Viktor Orban und die FPÖ von Kickl hier ins Leben gerufen. Und wenn so jemand wie Kickl hier den europapolitischen Kurs bestimmt, der nächsten Regierung, dann wäre Österreich der nächste Dominostein, der in dieses Lager derer fällt, die die Probleme Europas eher für ihre Zwecke ausschlachten, anstatt sie lösen zu wollen. Die Alternative, diese Dreierkonstellation, wäre eine, die schwierig ist. Wie gesagt, Vergleich Berliner Ampel. Aber es wäre eine Regierung, die zumindest außen-, sicherheits- und europapolitisch klar Kurs halten würde. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das Entscheidende. Österreich spielt bereits eine wichtige Rolle in Europa. Ich glaube, es könnte eine noch wichtigere Rolle spielen in Europa. Aber ob das so kommt und ob das möglich ist, das entscheidet sich am 29. September.
Sebastian, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den Shownotes finden sich einige Links mit weiteren Informationen zur anstehenden Wahl in Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.